Der Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Ein Podcast an bedeutsamen Orten zu Themen, die bewegen. Persönlich, politisch oder auch mal philosophisch. Moderiert von der Journalistin Gabi Renz.
Ja, guten Tag, Herr Kretschmann. Freut mich.
Ja, Frau Renz, seien Sie gegrüßt.
Freut mich, dass wir zusammen auf einen Ausflug gehen. Ich sage auch guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freue mich, dass auch Sie dabei sind, uns begleiten auf unserem Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. In der ersten Folge soll es um Ökologie, Klima, Umwelt, Naturschutz gehen, also grob gesagt um die Natur. Wir sind dazu in die Hohenheimer Gärten vor den Toren Stuttgarts gegangen. Ein Ort, der Winfried Kretschmann sehr am Herzen liegt und sehr präsent ist. Ja, das studiert. Und wir haben gerade einen Gang durch den Garten gemacht und sind an manchem Baum stehen geblieben, an alten Ginkgo, an einem riesen Lebensbaum. Und wie war das mit den Blättern vom Ginkgo?
Das ist ein beliebter Schmuck heute. Ja, das Besondere an den Blättern sind, die Blattadern sind parallelnervig. Ja, und es ist ein bisschen Hinweis darauf, dass das als Laubbaum nicht, das sind aber schwierige biologische Fragen, nicht, der steht zwischen den Nacktsamen und den Bedecktsamen, ist ein sogenanntes lebendes Fossil, also sozusagen eine Art, die sich durch die Evolution durchgeschlichen hat und ihren alten Zustand bewahrt hat. Sowas gibt's ganz selten, gibt's nur wenige Exemplare im Tier- und Pflanzenreich. Nicht ein berühmtes Beispiel ist zum Beispiel der Quastenflossler. Sozusagen, ist ein Fisch, der auf den Flossen auch laufen kann, nicht? Das gilt so ein bisschen als ein Exemplar des Übergangs vom Meer zum Land. Ja, und das war hier sehr schön zu studieren, nicht? Auf so einem Campus. Das hat schon was.
Ja, man hört schon, wieder die Leidenschaft mit Ihnen durchgeht, also zwei Blätter angefasst, einmal an die Rinde und durch die alte Pappelallee aus der Zeit, als das Schloss hier, das Hohenheimer Schloss, gebaut wurde. Es war im 18. Jahrhundert. Es ist heute Teil der Universität, wie gesagt, mit agrarwissenschaftlichem Schwerpunkt. Aber wir sind wegen der Natur hierher gekommen, die sehr imposant ist auf vielen, vielen 100.000 Quadratmetern. Wir konnten ja gar nicht alles durchschreiten. Den Ginkgo haben wir schon besprochen. Was geht Ihnen denn durch den Kopf oder ging Ihnen durch den Kopf? Können Sie romantische Gefühle gegenüber diesen Bäumen aufbringen oder denken Sie an die Speicherkapazität von CO2?
Also erstmal ist es ja so, dass alte Bäume erstmal unsere Gefühle ansprechen, nicht die Erhabenheit und die Größe und wo man an der Rinde und vielen das Alter merkt und also dass es einfach imposante Lebewesen sind, nicht, und das Alter großer Bäume, das zeigt uns ja immer auch, dass wir so alt nicht werden, nicht, die überdauern uns und das weckt schon was in einem. Und ich denke, um jetzt sozusagen einen Schritt zu machen, dass das auch ein Kohlendioxidspeicher ist, ich meine, die Kurve muss man erst mal bekommen, ja. Und wir merken, dass die Deutschen haben ein ganz, ganz intimes Verhältnis dazu, nicht durch die Romantik. Nicht? Und es gibt da vom Eichendorff ein berühmtes Lied: Wer hat dich, du großer, du schöner Wald, dort gebaut, so hoch, da drobt ja den Meister, will ich loben. Nicht? Und das merkt man einfach bis heute, bis zu so einem Konflikt jetzt um diesen Forst da in Hessen, wo eine Autobahn gebaut werden soll. Da merkt man immer, die Deutschen haben ein ganz tiefes Gefühl zu Bäumen. Haben natürlich andere auch, die Briten. Ja, aber bei uns ist einmal durch die Romantik nochmal literarisch überwölbt. Nicht? Und das hat schon was. Und das ging mir auch so.
Wann jetzt gerade?
Ja, jetzt letzten Sommer war ich im Schwarzwald und da haben wir haben uns Förster ja die durch die Trockenheit die geschädigten Bäume gezeigt, wo ganze Flächen vom Borkenkäfer befallen, abgestorben sind. Und da hat ein Förster zu mir gesagt, diesen Stück Wald mussten wir aufgeben. Mhm. Und wenn ein deutscher Förster sowas sagt, nicht? Die deutschen Förster haben ja den Begriff der Nachhaltigkeit erfunden, nicht? Das heißt, es darf nicht mehr gefällt werden, als auch nachwächst. Wenn ein deutscher Förster so etwas sagt, dann weiß man Alarmstufe rot. Und man hat es dem angemerkt, was das für den bedeutet hat, solch einen Satz zu sagen, wir haben dieses Waldstück aufgeben müssen. Hatten weder die Geräte noch die Waldarbeiter, um überhaupt dieses befallene Holz aus dem Wald rauszuschaffen. Und da sieht man, wenn ich jetzt überlege, wenn wir noch einen vierten trockenen Sommer bekommen, nach den drei trockenen, dann kann sich eine Umweltkatastrophe gigantischen Ausmaßes in Mitteleuropa anbahnen. Und dann ist rum mit der Romantik. Und ich dachte dann an dieses Lied, wer hat dich, du schöner Wald. Zum Schluss heißt es ja, du deutscher Wald in der letzten Strophe.
Ja, das hat sie ja richtig angefasst.
Es ist ein Abschiedslied. Ja, ja. Der Jäger verabschiedet sich von seinem Wald so da drum. Ich dachte, holla, das hat jetzt eine ganz andere Bedeutung auf einmal. Dieses Abschiedslied zum Wald. Und da merkt man, dass die Rationalität, also den Klimawandel zu bekämpfen, das bekommt dann auch eine sehr emotionale Note, nicht? Und dann war ich jetzt vor kurzem im Schönbuch und da hat es jetzt nicht nur die Fichten geputzt, weil von den Fichten wissen wir seit langem, die werden den Klimawandel zum großen Teil nicht überstehen. Das ist ein Baum, der diesen Temperaturen der Trockenheit nicht angepasst ist. Aber da hat es auch die Buchen schon gewickelt, die von oben her dürr wurden. Im Keuper, nicht, das sind lehmige Böden und bei der Trockenheit reißen dann die Feinwurzeln und dann verdorrt er sozusagen von oben nach unten. Und das sind sozusagen Wälder, die nicht der Schönbuch, da gibt's gerade mal 7% Fichten. Also nicht, weil man,
Man hat immer gesagt, die Mischwälder seien resistent.
Das ist genau da, nicht? Die Ökos, die kritisieren ja immer diese Fichtenforst und sagen, das sind nur Holzacker und Holzfabriken. Und jetzt sieht man aber, dass selbst ein Wald, der so ist, wie wir ihn, wie der Grüne ihn haben will, der wird dann auch ein Opfer dieses Klimawandels, nicht? Und da merkt man, dann ist es mal rum, nicht? Und es ist auch so, wir wissen nicht wirklich, was wir tun sollen. Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Was soll man da jetzt pflanzen und machen? Also daran merkt man, wie prekär die Situation ist, nicht? Und das ist nochmal eine gewaltige Motivation für mich, das muss ich sagen. Nochmal da, auch mit der Erfahrung, die ich habe, den Kampf gegen den Klimawandel wirklich aufzunehmen, um möglichst so, dass er auch Erfolge erzeugt. Ist was anderes, wenn jetzt die Jungen protestieren, wie die Fridays for Future, aber das nachher auch hinzubekommen, Mehrheiten dazu bekommen, so weiter, dass man auch was hinbekommt an Tatsachen, das ist schon eine große Herausforderung gewesen, mit sehr eindrücklichen Erlebnissen jetzt in diesen beiden Sommern.
Aber gehen wir nochmal zurück, wenn Sie es vergleichen, wenn Ihre Betrachtung der Natur etwas Apokalyptisches hatte, die grüne Betrachtung der Natur ja immer, also entweder war es immer kurz vorm Tod oder wunderbar und man hat im Baum geschlafen, ja. Aber ich will es jetzt nicht überhöhen. Wie vergleichen Sie mal Ihre Emotionen gegenüber der Natur, Ihr Verhältnis zur Natur vor 40 Jahren oder ja zu Ihren politischen Initiationszeiten und heute? Was hat sich an der Emotion, am Verhältnis geändert?
Ja, ist klar, als ich studiert habe, nicht, das beschäftigt man sich wissenschaftlich mit Natur, nicht, aber auch das war grandios für mich, nicht? Für jemand, der die Natur liebt und deswegen Biologie studiert hat. Ich habe nämlich lange in mir gekämpft, ob ich Germanistik oder Biologie studieren sollen. Ich habe jetzt die Entscheidung eigentlich nie bereut, wirklich. Wenn das Wissenschaftliche dazukommt und man das Wirkungsgefüge, sein Ausdruck von Konrad Lorenz, durchschaut, wenigstens einigermaßen nicht, das verstärkt nochmal sozusagen die Bindung an die Natur. Aber auch schon damals gab es ja massive Umweltprobleme, gegen die wir natürlich auch gekämpft haben. Und wenn ich an das erste Waldsterben denke, das ja durch den sauren Regen erfolgt, das konnte man allerdings abbremsen und wieder hinbekommen. Man hat einfach die Kraftwerke und den Sprit von den Autos entschwefelt.
Diese FCKW-Geschichte.
Dann die FCKWs, war ein gigantischer Erfolg übrigens der Umweltbewegung. Das war sehr ermutigend. Die haben ja dieses Ozonloch produziert, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Und das ist international gelungen. Das muss man sich nochmal deutlich machen. Es ist international gelungen, die aus den Stoffkreisläufen rauszubringen. Das ist eigentlich ein ermutigendes, auch politisches Erlebnis, dass es gelingen kann, auch international sowas hinzubekommen. Natürlich jetzt den Klimawandel zu beherrschen, ist eine weit schwierigere Aufgabe, weil natürlich der Energieverbrauch fossiler Energien, die moderne mitbegründet, der durchzieht unsere ganze Lebensweise, die ganze Wirtschaft, den Verkehr, alles. Das bedeutet jetzt nicht nur einen einzelnen Stoff rauszubekommen, ja, wie jetzt Schwefel aus dem Sprit oder FCKWs aus dem Kühlschrank, sondern das bedeutet, unsere ganze Lebensweise zu dekarbonisieren, ist natürlich eine erneute Revolution. Das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe, ist eine Jahrhundertaufgabe, die man nicht so einfach löst, aber dass man die Erfahrung hat, wie man einzelne Fragen gelöst hat, erfolgreiche, ist jedenfalls doch eine Ermutigung, dass es auch gelingen kann, solch ein komplexes Herausforderung zu lösen. Allerdings erfordert es ganz andere Kräfte, ganz andere Mehrheiten, eine viel tiefere Umgestaltung der ganzen Industriewelt. Ja, aber es ist auch eine große Aufgabe.
Klar, aber sie ist ja, wie Sie sagen, gigantisch. Stehen Sie nicht manchmal vor so einem Thema und fühlen sich klein wie eine Maus, also ja, selbst bei aller Erkenntnis?
Absolut, ja. Und vor allem, wenn man sieht, was uns die Wissenschaft heute sagt, dass das Tempo nochmal zugenommen hat des Wandels. Wenn wir sozusagen alle Monate einen neuen Rekord haben, ja, der wärmste Monat, der niederschlagsärmste, was auch immer, dann packt einem schon auch der Zweifel, ob wir das überhaupt noch aufhalten können. Das ist ja gar keine Frage, nicht? Wenn man sieht, wie die Gletscher verschwinden, wie der Permafrostboden auftaut oder der Eisschild auf Grönland abnimmt und es da schon Schwelbrände gab, dann denkt man, oh Backe. Ich glaube, da ist es doch mal wichtig, das ist jetzt sozusagen eine ganz andere Spur, die hat mich dann aus diesem Linksradikalismus rausgeführt. Das ist meine große Mentorin Hannah Arendt. Mhm. Und sie hat mal sehr schön gesagt, von wem, wenn nicht von der Politik, dürfen wir Wunder erwarten? Und damit hat sie natürlich jetzt nicht irgendwelche religiösen Wunder gemeint, sondern einfach die ganz einfache Betrachtung. Kann es dass etwas Unerwartetes in der Politik geschieht? Also nicht das, was wir immer machen, mit Umfragen, Wahlen vorauszusagen, sondern genau das Umgekehrte, dass etwas Unvorhergesehenes geschieht. Und dafür haben wir auch ein grandioses Beispiel, das ist der Fall der
Mauer. Fukushima auch.
Ja. Auch Fukushima. Ja, auch Fukushima ist allerdings jetzt dann Tschernobyl, nicht? Darf man nicht vergessen, ging mir ja voraus. Und darauf, das kann dann auf einmal ein richtiges Wunder bewirken, nämlich, dass wir einen nationalen Konsens über den Atomausstieg hinbekommen haben. Das muss man sich echt mal vorstellen. Hoch umstrittenes Thema wird im Konsens beerdigt. Nicht, da muss man sehen, das ist natürlich auch ein großes Verdienst der Bundeskanzlerin gewesen. Und da merkt man die Physikerin. Und da merkt man auch, dass zwischen Politikern, die naturwissenschaftlich gebildet sind, das sind ja nicht viele, nicht Haseloff.
Jetzt kommen wir auf dünnes Eis, wenn das einer hört.
Haseloff, Merkel sind da, oder ich sind da ein paar Beispiele. Das ist gleich sozusagen wie ein geheimes Band. Ja, das merkt man einfach, ja, weil wenn man naturwissenschaftlich sozialisiert ist, wird man geprägt, immer erst die Fakten zu betrachten und sie erst dann zu bewerten. Und das ist schon was, glaube ich, was man bei der Kanzlerin auch beobachten kann. Und das muss man so sehen. Auf Tschernobyl hat sie ja nicht so reagiert. Nicht, man denkt noch an andere Parteitage, wo ja die CDU die Verlängerung der Laufzeit wollte. Nicht, dürfen wir nicht vergessen. Dann kam Fukushima und da hat man den Unterschied gemerkt. Tschernobyl hat sie als jemand, der aus dem Ostblock kam, dem Kommunismus zugeordnet. Ja, der Kommunismus ist nicht in der Lage, hochtechnologische Werke so zu handeln, dass da nicht solche Havarien, Katastrophen passieren. Das kann nur die westliche Welt mit ihrer Marktwirtschaft, mit ihrer Forschung, mit den Prinzipien, die sie hat. Und als das dann in Japan, eine der Industrienationen sozusagen der Champions League passiert ist, da hat auf einmal unsere Argumentation auch sie überzeugt, das ist systematisch nicht zu beherrschen und nicht abhängig vom Gesellschaftssystem. Darum hat sie dann sozusagen umgezwitscht. Da hat man die Physikerin in ihr gespürt bei Tschernobyl, hat ihre Erfahrung aus dem Kommunismus, das hat ihre Vorstellung dominiert.
Aber trotz allem, mit Wunder hat das ja nichts zu tun.
Nein, Wunder meint ja, dass das Unerwartete geschieht. Ja. Wer hätte jetzt erwartet, dass das große Konfliktthema auf einmal sich dreht und in einem Konsens man aussteigt bis hin zur CSU? Ich meine, man muss mal überlegen, wenn man noch die alten Filme, zum Beispiel einen von Heinz Haber, ein ganz berühmter Film über die Atomspaltung mit dem Mausefallen und den Tischtennisbällen, wo ein Tischtennisball reingeschmissen wird, dann explodiert es exponentiell. Ein ganz toller Film. Der Film heißt Unser Freund das Atom.
Ja.
Und wenn man sich den anschaut, dann werden alle Probleme gelöst. In der Landwirtschaft, in der Medizin, im Verkehr war das große Heilsversprechen. Ja. Und Leute wie der Strauß, die haben das aufgenommen und gesagt haben, so Atom, das ist der wahre Jakob. Und das muss man gegen die Zweifler, Bedenkenträger und diese verrückten Linken durchsetzen. Dann ist der Fortschritt gesichert. Wir vom Strauß stammt ja der wunderbare Satz. Konservativ heißt, an der Spitze des Fortschritts zu marschieren. Und das hat er vor allem beim Atom gemacht. Also das muss man schon merken. Unsere Geschichte von vornherein gegen das Atom, Geschichte.
Na, Sie waren der mein Union. Freund der Baum, ja, und er genau, der Freund.
Genau, die Atom. Geschichte der Union. Wir sind die technische Fortschrittspartei. Ich kann mich noch gut erinnern, eine der Hauptvorwürfe an uns Grüne in der Gründungsphase war, wir sind Technikfeinde. Das war der beliebteste Vorwurf von Union und SPD. Wir sind Technikfeinde, ja. Dass ein Windkraft eigentlich auch ein technisches Bauwerk ist, ist dabei runtergefallen. Aber das muss man sehen, das ist mit Wunder gemeint. Es geschieht was Unerwartetes.
Und das soll jetzt wieder geschehen in Richtung 1,5 Grad?
Ja. Also ich würde auch so sagen, da müssen unerwartete Dinge dazukommen. Wenn wir das nur extrapolieren mit den Instrumenten, die wir heute haben, dann geht's mir so, wie ich vorher gesagt habe, dann packt einem doch gehörige Selbstzweifel. Wie soll das alles zu schaffen sein? Und da bin ich ganz überzeugt, letztlich auch gläubig, an Wunder muss man auch glauben. Ja, ich meine, so wie die Katholiken an Marienwunder glauben, muss man als Öko auch an solche Wunder glauben. Ich habe jetzt gerade vor wenigen Tagen eins gesehen. Kleines Wunder. Nämlich eine Freiflächenphotovoltaikanlage, wo die Module nicht mehr waagrecht oder geneigt stehen, sondern senkrecht. Senkrecht. Und nicht nach Süd gerichtet, was ja sozusagen man jeder Depp State weiß, dass man die Photovoltaikanlage nach Süden ausrichtet, sondern umgekehrt. Sie ist senkrecht und sie ist in Nord-Süd-Richtung. Ja? So, das heißt, wenn die Sonne im Zenit ist, bescheint die Module gar nicht. So, diese Module, die sind beidseitig beschichtet, also sogenannte bifokulare Module. So, und die bringen Leistung am Morgen und am Abend. Also wenn sie von der Morgen- und der Abendsonne aus dem Osten und Westen beschienen werden. So, und die stehen senkrecht. Dazwischen ist unglaublich viel Platz, nämlich der von einem großen Schlepper mit seinem Mähwerk.
Was ist da, Streuobst oder was
so,
ist
da? So, da kann der eine Wiese mähen oder zwischen Acker. Denen. Das heißt, du hast eine Photovoltaikanlage und trotzdem kann man das Land bewirtschaften. Das heißt, die Flächenkonkurrenz zwischen einer Freiflächenphotovoltaikanlage und der Landwirtschaft, meine landwirtschaftliche Böden sind ja weltweit knapp, ist auf einmal weg. Und jetzt kannst du da Gemüse dazwischen pflanzen. So, und jetzt kommt noch was Verrücktes dazu. Dann denkt man natürlich, ja, schön, aber bringt halt weniger Leistung. Ist nicht so. Sie bringt genauso viel Leistung. Ist erstaunlich, weil sie eben beidseitig beschichtet ist. Und dann kommt was Drittes dazu. Man macht auch mehr Cash mit ihr. Warum? Weil die Photovoltaikanlagen haben natürlich alle einen Peak zur Mittagszeit, dann hast du ein Überangebot, dann sinkt der Preis an der Börse. Jetzt die liefern Strom eben nicht zur Spitzenzeit, sondern zu den Flachzeiten, morgens und abends. Also kriegst du mehr Cash an der Börse. Also das ist einfach ein kleines Wunder. Ich meine, so eine Idee muss man eben erstmal haben. Und der sie hatte, das ist dem irgendwie im Auto verrückterweise nicht gekommen.
Ausgerechnet, ja.
Ausgerechnet im Auto kam ihm diese Idee und jetzt habe ich die angeschaut, 3,2 Millionen Invest, ein Prototyp in Europa und da dachte ich, ist einfach
es geht noch
toll
was.
Im Land Baden-Württemberg zu leben. Und der Spruch, wir sind das Land der Tüftler und Erfinder, stimmt, hast du mal wieder einen gesehen und da geht man doch frisch von dann und denkt, das packen wir mit der Klimakrise. Es werden noch viele solcher Ideen kommen, kreativer Ideen, aus dem muss man dann eine Innovation machen, das heißt ein marktfähiges Produkt. Und dann haben wir die Chance, den Klimawandel so abzubremsen, dass der Planet lebenswert bleibt. Und
das wenn das alle machen. Ich meine, ästhetisch ist jetzt nicht die erste Sahne, diese senkrechten Dinge, aber gut, also wenn es hilft. Haben Sie nicht das Gefühl auch, dass die Leute, jetzt reden wir mal ganz kurz von Corona, Natur, Corona, Klima, ich glaube, dass es mehr Öffnung gibt im Moment für diese Themen und auch für kleine Verzichtsübungen und so weiter. Haben Sie nicht das Gefühl, dass das vielleicht auch ein Teil der Bewegung sein könnte, das Umdenken?
Ich bin jetzt überrascht über diese Kombination, die Sie mich da befragen. Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls glaube ich, wenn Corona etwas zeigt, man kann auch anders leben, ohne dass man gleich untergeht. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, auf einmal Homeoffice ist aus der Nische raus. Ja? Man kann das also machen. Wir merken, in der Politik kannst du auch Konferenzen machen, ohne dass man sich trifft. Allerdings auch nicht immer. Ja?
Genau.
Aber sagen wir, ein ordentlicher Teil von Konferenzen geht super mit dem Medium, andere nicht. Aber vielleicht brauchen wir ein Drittel weniger. Dann brauchen wir ein Drittel weniger Flüge. und so weiter. Das heißt, die Digitalisierung verschraubt sich da mit der Dekarbonisierung. Ja, das ist aber auch wieder etwas, das einem Mut macht. Ja, es gibt immer wieder sozusagen, ja, wie soll ich sagen, in dieser steilen, beschwerlichen Treppe in dem Kampf gibt's doch immer wieder Stufen, auf denen was Neues geschieht. Und das muss man einfach sehen, das ist wichtig. Nicht, wenn ihr mal an Studium denkt, im Studium lernt man das, was an Erkenntnis man hat. Und dann machen Leute Promotion und da machen sie etwas Neues. Nicht? Eine Doktorarbeit soll ja eigentlich was ganz Neues darstellen. Nicht? Und ich denke, das, was da in der Wissenschaft stattfindet, Erkenntnis des Alten und daraus eine kreative Idee zu entwickeln, was ist noch nicht erforscht oder was ist noch nicht entwickelt. Und ich glaube, in dieser Kreativität liegt was Zerstörerisches. Müssen wir nur an Waffensysteme denken oder sowas. Aber auch kreative Dinge, nicht? Und jetzt wird ja schon im Chor des Sophokles wird schon der Mensch beschrieben, sein Verhältnis zur Natur, nicht? Wie er die Erde sozusagen unter sein Joch zwingt. Nicht? Also sozusagen die Anmutung, was der Mensch alles mit der Natur macht, das steht da schon drin, 2500 Jahre drin. Also, und dann haben wir Alexander von Humboldt, 250 Jahre, der als erster eigentlich die Natur als ein Ökosystem erkannt hat. Der hat vorausgesagt, dass menschliche Veränderungen des Klimas, allerdings jetzt mehr das lokale Klima ändern können, vor 250 Jahren. Also auch da haben wir eine Tradition, die weiß, der Mensch kann die Natur, kann zerstörerisch auf sie wirken. Nicht? Und ich denke, da zwischen diesen Leitplanken sich zu bewegen, man kann die Natur daraus was machen, aber pflegerisch, ohne sie zu zerstören. Man kann aus ihr Nützen nicht bis hin auch zur Züchtung und all diesen Geschichten. Ja, man kann sie aber auch ruinieren, nicht wie die Wälder im Mittelalter. Nicht, das darf man nicht vergessen. Also, und ich denke, darum ist diese Natur und wie man sich zu ihr stellt und was man konkret macht in der Tagespolitik und in den langen Linien etwas, das mich schon immer fasziniert hat.
Ja, und bis zum heutigen Tag. Ich spüre es ja, da ist der Puls hoch und faszinierend. Aber was geht in Ihnen vor, wenn jemand sagt, das ist doch gar nichts? Klimaleugner, Klimawandelleugner oder die einfach absprechen, dass es überhaupt Handlungsbedarf gibt und wir wollen Autoland sein, da kommt man dann schon wieder in solche Debatten rein.
Naja gut, sag mal, diese Klimaleugner, das ist natürlich erstmal intellektuell nicht anspruchsvoll, ja, sondern das ist eher, der intellektuelle Anspruch liegt da eher darin, zu erklären, wie es dazu kommt, dass man dermaßen wissenschaftsfeindliche Strömungen sich entwickeln. Ich meine, das ist schon etwas, was mich tief verunsichert. Was ist da passiert eigentlich auf der Welt? Natürlich gab es das immer wieder, auch wir Grünen waren natürlich auch eine Bewegung, die gegen die Wissenschaft, wie man damals immer gesagt hat, opponiert hat. In Wirklichkeit gibt es natürlich die Wissenschaft nicht. In dem Sinne, dass sie irgendeine Tatsachenwahrheit hat und die gilt dann und alles andere ist Quatsch. Ist ja, besonders in Naturwissenschaften ist ja sehr komplex. Sind bestimmte Grundtatsachen sind geklärt. Ich meine, wenn jetzt einer immer noch behauptet, dass die Erde eine Scheibe ist, das muss man wirklich nicht mehr ernst nehmen und auch nicht mehr verfolgen. Aber sag mal, unter den Klimaleugnern sind ja durchaus auch Wissenschaftler, wenn auch ganz wenige. Und es ist dann in der Summe nicht so einfach. Und ich habe das jetzt letztes wieder gesehen, da haben wir mit Corona so Corona-Leugner Flyer übergeben. Die hatten schon eine richtige Latte von promovierten Leuten, die das unterschrieben haben, nicht? Man genau hinguckt, sind das natürlich in Wirklichkeit aus der ganzen Welt zusammengesammelt, dann geht er durchs Internet irgendwie und sammelt all diese Dissidenten ein. Aber letztlich ist es natürlich schon so, die Narren von heute können die Helden von morgen sein. Aber sie können auch die Obernarren von morgen sein, nicht? Und das ist eine Frage der Plausibilität. Und letztlich ist es so, jeder kann ja meinen, was er will, aber wenn wir letztens uns in den streitigen Diskursen der Gesellschaft nicht auf Tatsachen, Wahrheiten zurückziehen können, dann können wir zum Schluss weder Kompromisse machen, noch uns überhaupt in schwierigen Fragen einigen. Und dann haben wir keine Bänder mehr, die die Gesellschaft zusammen.
Aber Sie sehen doch in den USA, wie es läuft.
Ja, also. Das kann dann zu einer Spaltung führen, die kann sich vertiefen. Und wenn ich die USA anschaue, denke ich mir immer, wer schüttet diesen Graben in dieser Nation eines quasi mentalen Bürgerkrieges, der da stattfindet?
Grand Canyon.
Ja, Wer schüttet den eigentlich wieder zu, nicht? Und das ist auch ein großes politisches Anliegen von mir, es dazu nicht kommen zu lassen. Nicht, dass wir immer wieder nach Konrad Lorenz hat das Bandstiften genannt. Was sind bandstiftende Elemente, die zumal die Gesellschaft zusammenhalten in ihrer Pluralität und Verschiedenheit? Was müssen wir zusammenhalten? Was darf Dissident sein? Das sind ja ganz fundamentale Fragen. Und da kommen wir wieder zur Natur zurück. Sie ist nun mal Lebensgrundlage. Und das, was wir essen, nennen wir Lebensmittel. Das ist also nicht eins unter vielen, sondern ich sage immer, wir stehen tief in der Biologie. Und da müssen wir uns aber nichts vormachen. Ja, bei allem technischen Fortschritt, den wir haben, wir stehen immer noch tief in der Biologie. Und deswegen ist dieser Erhalt der Natur was Elementares, nicht? Und vom Schopenhauer stammt der schöne Satz, jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber kein Professor kann einen neuen machen. Nicht? Das ist doch jetzt, christlich kann man sagen, Bewahrung der Schöpfung. Also das heißt, dass wir etwas bewahren, das wir weder gemacht haben, noch machen können.
Na, in der Bibel war aber auch die Natur untertan machen. Also es ist ja das Ambivalente, eine Botschaft, dass wir auch drin haben.
Stimmt, es gibt ja zwei Schöpfungsgeschichten. Mhm. In der einen Schöpfungsgeschichte ist die Figur des Herrschens über die Natur.
Genau.
Ist auch wichtig. Wir wollen den Coronavirus beherrschen. Ja?
Ja.
Also das muss man sehen. Das ist also nicht verschwunden. Ja, aber die andere Schöpfungsgeschichte heißt es pflegen und bebauen. Und, ja, es sind sozusagen zwei unterschiedliche Bilder, die unsere Zivilisation natürlich geprägt haben. Neben anderen Strömungen, wie jetzt das Verhältnis der alten Griechen zur Natur war nochmal natürlich wirklich antik. Gegen die Natur anzugehen ist letztlich sinnlos. Sie wird sich immer besiegen und dir ihre Gesetze aufzwingen, nicht? Im Buddhismus, das ist allerdings eine andere Tradition, nicht?
Aber die haben ja den Tagesrhythmus.
Da ist es sozusagen ganz tief drin. Diese Achtung gehört da ja zur Religion selber dazu. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen.
Das wollen wir nicht, nehmen.
Aber diese beiden Dinge, die Natur zu beherrschen, aber sie auch zu pflegen, zu bewahren, das ist zivilisatorisch ein ganz alter Strang, beide. Und jetzt schlagen die sozusagen aufeinander, nicht? Jetzt zerstören wir Natur, und zwar dramatisch, verrückterweise ungewollt. Ich meine, wir haben ja nicht das CO2 emittiert, um die Natur zu zerstören. War ein unerkanntes Nebenprodukt. Allerdings hat schon der große Chemiker Svante Arrhenius vor 100 Jahren den Treibhauseffekt von CO2 konstatiert. Das ist also nicht so neu, das hat er nur nicht beachtet. Also das ist sozusagen der Zerstörungsstrang, der da drin liegt. Aber heute ist es andererseits auch so, man spricht ja auch vom Anthropozän. Der Mensch ist heute so dominant auf der Welt, nicht? Er muss ganz gezielt die Natur pflegen, nicht? Auch da kann ich jetzt was Praktisches sagen aus der Politik. Eine große Kontroverse. Volksbegehren pro Biene. Wenn das durchgekommen wäre, hätte es allerdings wahrscheinlich sogar Tausende von bäuerlichen Existenzen gekostet. Das kann man nicht machen. Dann haben
skizzieren Sie es noch mal kurz, den Kernkonflikt.
Ja, da geht's einfach darum, dass man keine Pestizide einsetzt, ja, in der Landwirtschaft. Aber große Teile der konventionellen Landwirtschaft können ja gar nicht ohne die Landwirtschaft betreiben. Man kann keinen Obstbau betreiben ohne Spritzmittel, nicht? Und ist eine Schieflage sozusagen geraten. Das haben wir jetzt korrigiert, machen Reduktionsziele, aber nicht einfach Brüche, nicht, die mal von heute auf morgen keiner in seiner Produktion machen kann, ohne dass er untergeht. Also das haben wir hinbekommen, nicht? Und das ist wieder so ein Moment, wo man dann jetzt auch gucken muss, wie kriegt man den Ausgangspunkt, war das Insektensterben? Dramatisch, nicht? Und jetzt vermutet man, das sind Pestizide. Aber es sind natürlich auch andere Dinge, nicht? Und jetzt im Nachhinein habe ich mich viel damit befasst und wir dann feststellen müssen, so genau wissen wir gar nicht, warum das Insektensterben auf einmal in den letzten 10 Jahren so hoch gegangen ist. Das heißt, da sieht man wieder, wir müssen forschen. Ich habe gerade mit dem Chef der Uni Hohenheim, hat mir gerade bei der Begrüßung gesagt, nicht, haben jetzt da einen neuen Forschungsschwerpunkt gemacht, um rauszufinden, was ist es wirklich, nicht, um dann gezielt etwas tun zu können, nicht. Also man vermutet soweit, dass bestimmte Spritzmittel wie Neonicotinoide, das sind also neue Pestizide, dass die sehr gezielt etwa das Nervensystem von Insekten so beeinträchtigen, dass sie sich weder gescheit fortpflanzen noch orientieren können, nicht. Es kann dann sein, dass die Herausnahme da was bewirkt, aber im Nachhinein, wo wir uns stärker damit befasst haben, wahrscheinlich fehlen auch die Strukturen in der Landschaft oder das Mähen, das Düngen. Also ich will ja damit sagen, das müssen wir jetzt genau rausfinden. Und nur wenn wir es genau rausfinden, sind wir vielleicht in der Lage, das wieder alles nachher gezielt so zu organisieren, dass das Insektensterben aufhört und hoffentlich auch wieder gedreht wird und die Insektenwelt sich wieder gut entfaltet. Man muss sehen, wo ich noch studiert habe, gab es das nicht. Also wir haben ja Exkursion gemacht, nicht? Mein Spezialgebiet war in diesem Bereich Käfer. Und da ist man mit dem Kescher in der Alp über die Wiesen gegangen, hat mit dem Kescher
wie abgemäht, ja,
darüber gestreift, ja, ja. Und nachher eben musste man die Fluginsekten und Käfer bestimmen, die da drin waren. Da war nichts von Insektenmangel zu spüren, nicht? Heute ist es so, diese Wiesen, wo wir die abgestreift haben, die gibt's zum großen Teil, ja, überhaupt nicht, weil sie so gedüngt werden, dass die verschwunden sind, dass die berühmte Glatthaferwiese, übrigens ein Kunstprodukt der frühen Neuzeit, das sind unsere Blumenwiesen, wie wir Älteren sie noch kennen, wo die Kinder an frohen Leichnam hin sind und die gepflückt haben.
Die gibt's noch, die gibt's schon noch, aber spärlich.
Aber sehr spärlich, ja. Nicht, eben selten geworden. Das sind dann Fragen wie, wo und wie kann man solche Wiesen wieder machen? Was kann man an Straßenbegleitgrün machen? Was können die Leute in den Städten in ihren Gärten machen? Statt eine Thuja-Hecke zu pflanzen, das ist ja was ganz Totes.
Oder Schottergärten.
Ja, oder gar Schottergärten. Nicht das zu machen, aber auch schauen, was ist mit der Beleuchtung nachts? Nicht, langt vielleicht schon eine andere LED, um die Insekten nicht anzulocken und in die Falle zu führen, nicht? Also ich will damit sagen, wir brauchen heute sehr genaue Kenntnisse, gerade in der ganzen ökologischen Politik, um auch gezielt gegen das Drama, das da entstanden ist, anzugehen und auch etwas zu bewirken. Und je genauer wir das wissen, desto besser ist die Wirksamkeit politischer Maßnahmen. Und es ist etwas, was ich zum Beispiel in 10 Jahren Ministerpräsident gelernt habe. Wir vermuten viel und wissen viel weniger, als wir glauben.
Sind Sie auch mal einer Fehlmeinung aufgesessen? Oder?
Ja, dauernd sitzt man solchen Fehlmeinungen auf. Ja. Da ist Wissenschaft immer wichtig, aber auch Praxis nicht. Eine der beliebtesten Meinungen in der Schulpolitik ist, kleine Klassen führen zu besseren Schülerleistungen. Ist aber wissenschaftlich überhaupt nicht belegt. Trotzdem, es ist die Forderung seit 40 Jahren. Ich musste letztens wieder Leute leider belehren, dass sie da falsch gewickelt sind, ja. Nicht, also es ist aber auch ganz fest eingetieft, die Lehrer natürlich so an erster Stelle.
Dann ist es ja keine Tatsachenmeinung, sondern
ja,
eine Vermutung so. Oder was dann?
Nicht, und ja, das ist einfach Vermutung, das ist oft eine Weltanschauung.
Gefühlte Wahrheit.
Ja, gefühlte Wahrheit oder auch Ideologie.
Ja, aber damit hat die Politik doch ständig zu tun.
Und das geht auch anders, nicht? Parteien haben ja einen Schwerpunkt. Wir haben einen Marktkern. Und die müssen sie ja auch bedienen. Sonst weiß man ja gar nicht mehr, wer ist das und wie unterscheidet sich die CDU von den Grünen. Das ist schon klar. Also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt nicht aus dem Ökobereich, sondern aus der Schulpolitik. Die Grünen sind eher der Meinung, freie Gruppenarbeit, nicht? Das ist die Methode, die zum Erfolg führt und die sozialen Unterschiede nicht so stark werden lässt. Die CDU eher, sagen wir, einen strukturierten, lehrerzentrierten Unterricht. Ich vereinfache jetzt, ja. So, da kommen sie nicht zueinander. Wie sollten das funktionieren?
Stundenweise könnten sie es mischen.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, aber da müssen sie ja schon mal für die Zeit ihre Ideologie aufgeben.
So, jeder darf mal.
Wenn Sie jetzt aber mal Wissenschaft und Praxis befragen, dann haben Sie ein erstaunliches Ergebnis. Diese unterschiedlichen Methoden, die ja wie Glaubenskriege in Jahrzehnten ausgefochten werden, halten einer wissenschaftlichen Überprüfung gar nicht stand, sondern wenn ein Lehrer vom Gruppenunterricht überzeugt ist und das auch kann, hat er damit große Erfolge. Und wenn einer vom Frontalunterricht überzeugt ist und das kann, hat er auch große Erfolge. Das heißt, die Methode wird überschätzt.
Und die Persönlichkeit und, unterschätzt.
Genau. Und in Wirklichkeit.
Ist bei Ihnen umgekehrt übrigens.
Genau. Und in Wirklichkeit ist es so, ein guter Lehrer, der überzeugt ist, dass so wie ich es mache, das ist das Richtige. Ja. Und das kann, hat Erfolge.
Immer.
Also,
der Mensch.
So,
der Mensch.
Also darauf kann ich mich auch in einer Koalition mit der CDU einigen. Wie bilde ich Lehrer fort? Wie wähle ich aus, dass ich auch gute bekomme? Darauf kann man sich einigen. Und dann gibt's Realschulen und Gemeinschaftsschulen und so weiter. Und die Welt geht nicht unter und man kommt trotzdem voran.
Das klingt jetzt sehr versöhnlich. Ich möchte aber trotzdem noch eine wichtige, für mich wichtige Frage stellen, weil ich immer wieder daran mich stoße. Die Dilemmata bei der erneuerbaren Energie. Das würde mich noch interessieren. Da gibt's ja Zielkonflikte, ja. Da hat man die Windkraft, da hat man den Roten Milan, solche Dinge. Man hat, braucht seltene Erden, die werden irgendwo geschürft für das Streaming, für das Mobilphone und so weiter. Man hat Digitalisierung, die ist gewünscht, ja. Trotzdem braucht man auch Stoffe, die nicht so ethisch korrekt sind. Also wie löst man sowas immer auf? Denn wir benutzen das ja alle, ja?
Ja, also ich glaube, erstmal war es ein schmerzlicher Erfahrungsprozess für uns Grüne, dass auch unsere Technologie Widerstand hervorruft, und zwar kräftigen. Also ich kann mich noch erinnern an sagen wir, vor 20, 30 Jahren, wo das anfing mit der Windkraft. Kein Mensch von uns wäre auf die Idee gekommen, dass es dagegen Widerstand geben wird. Wir dachten, es wird euphorisch begrüßt. Und jetzt müssen wir feststellen, es ist keineswegs so, sondern es ist ein richtig organisierter Widerstand dagegen. Und dann kommt das, was Sie gesagt haben, noch dazu, kommt der Milan, also eine geschützte Art. Dafür stehen ja die Grünen auch. Und sofort bist du eben in diesem Dilemma, wie die Politik das oft ist, egal welcher Couleur. Man kommt auch mit seiner Sache in Dilemma. Dann müssen sie versuchen, die aufzulösen, nicht? Das ist dann eine Frage der Praktikabilität. Das heißt, man muss in der Politik immer auch pragmatisch sein, nicht? Und dafür gibt's Prozedere, nicht? Und jetzt gibt's natürlich immer mehr Milane. Ja, das wäre die Gefahr, man kann es kein Windrad mehr bauen, nicht? Also.
Man vergesse die Spitznasen.
Genau, also muss man sich damit auseinandersetzen, gucken, wie kriegt man das hin, dass die Milan-Populationen nicht ausgerottet werden und trotzdem Windräder gebaut werden. Wobei es nochmal ich die große Frage stelle, die will ich jetzt aber nicht beantworten, ob die modernen großen hohen Windräder Fledermäusen überhaupt noch was machen, nicht? Das sind alles nicht so einfache Fragen, die muss man auch immer klären und das wird dann gemacht, nicht? Und dann findet man eben einen Weg, dass man halt nicht überall Windräder baut, das ist auch nicht erforderlich, sucht eben solche Regionen, wo das möglich ist. Aber sie zu bauen, ohne dass das irgendeinen Vogel mal schreddert, das ist natürlich unmöglich. Nicht, also das heißt, das muss man dann auch in Kauf nehmen und abwägen, das ist schon klar, aber sagen wir, die Tatsache, dass natürlich Windräder ein ästhetischer Eingriff in die Landschaft sind, das kann man allerdings nicht verhindern. Nicht? Und da, das ist jetzt nochmal eine andere Frage, nicht? Landschaften, damit Natur verändert sich immer, solange Menschen leben. Und habe ich eine schöne Story, die Annalena Baerbock, unsere Bundesvorsitzende, die hat mir erzählt, wo sie aus dem Urlaub, ich weiß es nicht genau, wo sie waren, Italien oder im Süden hier, wo die nach Hause gefahren sind und auf einmal kamen wieder die Windparks, haben die ihre Kinder gesagt, Mama, sind wir wieder zu Hause.
Na,
das heißt, Kinder, die damit aufwachsen, mit diesen Windrädern. Für die gehören die sozusagen schon immer dazu. Und das ist was anderes als jetzt für jemand meines Jahrgangs, für den das vielleicht die Verspargelung der Landschaft, jedenfalls die Landschaft durch technische Bauwerke beeinträchtigt, ästhetisch, nicht? Wenn man das so empfindet, nicht? Dagegen kann man natürlich nichts machen, weil ästhetische Urteile, das sind Geschmacksfragen, die kann die Politik nicht lösen. Das heißt, jemand, der sagt, ich will keine Windräder, weil ich das nicht ertrage, dass solche Dinge in der Landschaft stehen, dem kann man nicht helfen. Man kann ihm nur sagen, wenn wir sie nicht bauen, der Klimawandel kommt, dann verschwindet die Landschaft mal ganz, die du kennst. Dann stehen in dieser bekannten Landschaft, die du liebst, nicht nur ein paar Windräder, die du nicht liebst, sondern ist diese Landschaft im Gesamten weg. Das heißt aber auch immer, wir müssen Zivilisationsrisiken abwägen, sonst kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und das muss man dauernd machen.
Und dann wäre der Schwarzwald wieder so kahl wie im Mittelalter.
Ja, weiß der Teufel, wie der da aussehen würde. Ich habe noch im Studium gelernt, es war Professor Ellenberg, der große Pflanzensoziologe, der hat gesagt, die potenzielle natürliche Vegetation in Deutschland ist ein Buchenwald und zwar zu 90%. Also wenn es den Menschen hier nicht gäbe, der Eingriffene, wären wir hier zu 90% in einem Buchenwald. Aber der wäre nicht so artenreich wie die heutige Landschaft. Das heißt, die Offenhaltung der Landschaft, ja, durch die bäuerliche Produktion hat den Artenreichtum geradezu explodieren lassen. Also Natur nur sich selber zu überlassen, führt nicht in jedem Fall zu mehr Arten, jedenfalls oder nur zu bestimmten. Also wir machen ja jetzt den Nationalpark.
Ja, da ist das, so ein Urwald.
Ja, das soll ein Urwald werden und da werden bestimmte Pflanzen wieder auftauchen, die in unseren Wirtschaftswäldern nicht mehr gibt, zum Beispiel die zitronengelbe Tramete. Es ist ein Pilz. Dieser Pilz parasitiert auf einem Baumpilz, das kennt ja jeder, diese Baumpilze an abgestorbenen Bäumen, nämlich der dem rotrandigen Baumporling, nicht auch etwa an Fichten, der braucht also diesen, der lebt wieder von, der parasitiert auf dem Pilz, der selber kein Parasit ist, weil er auf abgestorbenen Bäumen lebt. Und der braucht eine bestimmte Masse, damit er sich fortpflanzen kann. Das heißt, da wir im Wirtschaftswald ja zu wenig Totholz haben, an dem der rotrandige Baumporling wächst, gibt's den nicht. Ja, und das Tolle ist, das habe ich ja als Beispiel gesagt, ich kann mich noch erinnern, im Landtag
habe ich sogar ein Foto gezeigt
und wenige Monate später war sie da, die zitronengelbe Tramete, weil sie aus dem alten Bannwald, den es seit 100 Jahren gibt, da die Sporen überlebt haben, auf einmal war sie da. Und es heißt, ein Nationalpark, also ein mitteleuropäischer Urwald ist erstmal hochbedeutsam für die Pilze. Also etwas, was wir, gibt's tausende Arten, kennen die. Die Leute kennen ja nur wenige Fruchtkörper, die sie in die Pfanne zu braten.
Mit viel Glück erkennt man sie.
Aber Pilze haben natürlich eine gigantische Bedeutung für den Wald. Nicht die Mykorrhiza, das ist die Symbiose zwischen Wurzeln und Pilzen. Nicht, dass überhaupt für das Baumleben wichtig ist. Das sind alles Dinge, wo wir es doch sehr wenig wissen. Und das größte Lebewesen der Welt ist im Yellowstone Park gefunden worden. Ein Pilz, 9 Kilometer groß. Ja. Ja. Nicht also das Mizel. Also
liebe Zuhörer, Sie sehen jetzt nicht das Gesicht von Winfried Kretschmann. Er ist völlig entspannt und fasziniert. Und eigentlich muss man sagen, im Glück.
Ja, und das muss man doch sagen, das ist doch das Schöne. Als Grüner hat man ein Kernthema, das einfach rundum, ja, einen erfreut.
Und das von Anfang bis Ende. Wir kommen zum Schluss. Ich bedanke mich sehr für dieses nette Umweltausflügchen. Sowieso ist es kalt draußen geworden und es wird auch langsam dämmerig. Zeit, nach Hause zu gehen. Das war der Sonntagsausflug mit Winfried Kretschmann. Bleiben Sie uns gewogen und gesund.